Cloud oder Hardware?
Nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 57. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen künstliche Intelligenz, internationaler Gipfel und Auslegeordnung des Bundesrates, Threema beschwert sich bei der EU-Kommission und Cybersicherheitsmängel bei Spitälern. Wir nehmen am Donnerstag, 13. Februar 2025 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Rahel.
Und ich bin der Sven.
Und wir kommen als Erstes zu den Rückmeldungen, und irgendwie hat es die letzte Folge in sich gehabt. Wir haben deutlich mehr Rückmeldungen bekommen als sonst, also bitte haltet euch nicht zurück. Zum einen hat sich Peter bei uns gemeldet, wir hatten die eine oder andere sprachliche Unklarheit zum Thema Starlink, also das Satellitennetzwerk von Musk, wie das genau funktioniert etc. Ich hoffe, es ist nicht zu komplett falsch rübergekommen ist. Was er noch erwähnen wollte, ist, dass die Satelliten von Starlink sehr tief fliegen und deswegen auch nicht sehr lange in der Umlaufbahn bringen, also sich eigentlich selber entsorgen. Das Problem ist natürlich, was passiert mit dem Material, das in der Atmosphäre verglüht, und zum anderen ist es natürlich eine grosse Investition in die sogenannte graue Energie, die dann alle paar Jahre wieder verloren geht. Zum anderen hat sich auch noch Marco gemeldet bezüglich den Tech Bros. Und wie sich die verschiedenen Staaten hier wehren, Frankreich, Brasilien, die eine sehr aktive Haltung haben und teilweise auf die Hinterbeine gestanden sind. Also es geht um die Frage, wie stark wehren sich Staaten gegen Verhalten von Facebook, X, Instagram etc. Hier wird aber Sven in seinem Teil zu Threema noch die eine oder andere Anmerkung anfügen.
Dann haben wir weiter von Marco eine Rückmeldung bekommen, und zwar zu der Datenspeicherung von Fahrzeugen, die wir beim letzten Mal angesprochen haben, dem sogenannten VW-Skandal. Auch Marco fährt, so wie ich, einen Audi und hatte dann bei Audi wohl auch mal nachgefragt, welche Daten denn eigentlich erhoben werden. Die Aussage war aber mehr als schwammig, und nun fragt ihr uns, wie man diesen Datenabfluss abstellen kann. Und lieber Marco, bedauerlicherweise kann ich dir dazu auch keine finale Antwort geben, also sowohl bei meinem eigenen Fahrzeug, vielleicht ist es auch zu alt, als auch so diverse Foren, die ich versucht habe, raus durchzusuchen und irgendwie dir einen wertvollen, gehaltvollen Tipp zu geben, muss ich leider sagen, bin ich gescheitert. Insofern kann ich dir auch nicht sagen, wie man das abschaltet. Aber ich habe nach dem letzten Podcast die Möglichkeit genutzt, mal beim EDOB nachzufragen, wie es denn da zu dem Thema VW-Datenskandal steht. Und in dem Zusammenhang herzlichen Dank an den EDOB bzw. seine Mitarbeiterin, die da sehr auskunftsbereit und auch sehr kooperativ war. Der EDOB teilte mit, dass er von dem Vorfall im Dezember aus den Medien Kenntnis erlangt hat und daraufhin Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen hat. Nach dem Kenntnisstand des EDIB bzw. den Erstangaben, die da VW gegenüber dem EBIT gemacht hat, sollen keine sensiblen Daten betroffen sein, und die Zugriffsmöglichkeit sei auch zwischenzeitlich geschlossen worden. Deshalb sei auch keine Meldung eines Datenschutzverstoßes an den EDIB erfolgt. Und wie der EDIB weiter mitteilt, ist bis dato, also am 6. Februar habe ich die Auskunft bekommen, also bis zum 6. Februar gab es auch von Seiten von Betroffenen bisher keine Beschwerde beim EDIB, die dort eingegangen ist im Hinblick auf den VW-Datenskandal. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren 22.000 Fahrzeuge betroffen in der Schweiz, insofern keine Beschwerde. Der EDIB sagte aber, dass er die Situation weiter beobachten wird und sich allfällige Interventionen vorbehalten wird. Insofern kann es sein, dass wir auf das Thema auch nochmal zurückkommen, wenn es dann Neuigkeiten gibt. Möglicherweise auch deshalb, weil wir bei den Rückmeldungen auch den Hinweis bekommen haben, dass die Datensammlung, wir hatten so ein bisschen beim letzten Mal ein bisschen spaßig mit E-Bike fahren und so weiter, dass auch das ein Thema ist, weil auch diese E-Bikes erhebliche Mengen von Daten sammeln. Insofern kann es sein, dass wir das Thema nochmal aufgreifen.
Bis zu dem Moment, wo wir das für Turnschuhe auch noch haben, das wird dann sehr spannend. Aber gehen wir in den Hauptteil rüber.
Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht letztes Mal sogar über Pferde gesprochen?
Wir haben über Pferde gesprochen, genau.
Mal schauen, wie lange wir da brauchen, bis wir bei den Datensammlungen sind. Ja, wir gehen zurück in die Gegenwart. Und in dieser Woche, das habt ihr sicher mitbekommen, gab es vor allem Montag, Dienstag große Schlagzeilen rund um den KI-Gipfel in Paris. Das war ein Stelldichein, sagen wir nicht mal von der Polit-Elite, aber auch von der Tech-Elite, die sich da zusammengetroffen hat. Und es war ja, also als ich das nochmal durchgegangen bin, war es schon ein bisschen absurd bis pervers, weil was da jongliert wurde, vor allem auch an Zahlen, an Investitionszahlen, ist krass. Weil das war diese Woche quasi so ein bisschen die Antwort auf diese Stargate-Ankündigung. Ihr erinnert euch, Stargate, das ist ein Programm, das Trump gleich nach seiner Inauguration eigentlich angekündigt hat, 500 Milliarden Dollar Investitionen in neue KI-Rechenzentren in den USA. Er hat das zusammen angekündigt, natürlich mit seinen Tech-Bros, wie wir sie so schön nennen. Und jetzt ist Europa quasi nachgezogen. Die NZZ hat das genannt, Europa wacht aus dem Winterschlaf auf. Dank DeepSeek und seinen downloadbaren Modellen fühle man sich plötzlich wieder im Rennen um die KI-Vorherrschaft, weil man jetzt da quasi profitieren kann von dieser chinesischen Entwicklung. Nur eben dieses Rennen scheint sehr kostspielig zu sein. Das fing eigentlich damit an, dass in diesem KI-Gipfel in Paris zuerst 60 namhafte europäische Unternehmen sich zu einer Initiative zusammenschlossen, um die Entwicklung und Anwendung von KI in Europa voranzubringen. Im Rahmen dieser Initiative sollten 20 internationale Großkapitalgeber in den nächsten 5 Jahren 150 Milliarden Euro in Europa investieren. Und das Ganze nennt sich dann EUAI Champions Initiatives. Dann kam noch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat auch nochmal 50 Milliarden zur Unterstützung der KI-Branche versprochen. Dann war noch Emmanuel Macron, natürlich der für sein Frankreich quasi auch eine Leading Role vorsieht. Er will Unternehmen mit rund 109 Milliarden Euro unterstützen, die in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen sollen. Und zu guter Letzt auch noch Keir Starmer, der englische Premierminister, hat gesagt, dass auch Großbritannien Milliardeninvestitionen machen wolle, um zur KI-Supermacht aufzusteigen. Das aber ohne Betrag, weil euch ist sicher schon ein bisschen schwindlig geworden bei diesen vielen dreistelligen Milliardenbeträgen. Und es wirkt dann fast ein bisschen, ja, mitleidig, wenn am Schluss irgendwo in einem Artikel war dann zum Schluss noch erwähnt, dass auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in Paris war und er anmahnte, dass KI auch Entwicklungsländern zugutekommen müsse, die wegen fehlender Investitionen auf der Strecke blieben. Krass. Also so viel zum Rennen um die KI-Vorherrschaft oder mindestens die Ankündigungsweltmeisterschaft in Investieren. Wir werden sehen, wo es hinführt, wo dieses Geld überall hingeht und vor allem für welchen Zweck es eingesetzt wird. Die Idee war, an diesem KI-Gipfel auch eine Abschlusserklärung zu machen. Die wurde dann auch gemacht. In dieser Abschlusserklärung stand kurz zusammengefasst, dass man sicherstellen wolle, dass KI offen, inklusiv, transparent, ethisch, sicher und vertrauenswürdig ist und das unter der Berücksichtigung internationaler Rahmenbedingungen für alle. Das scheint natürlich etwas schwammig, aber auch eigentlich relativ gut. Aber natürlich konnten die USA unter Vizepräsident J.D. Vance, der in Paris war, nicht unterlassen, nicht zu unterzeichnen. Großbritannien hat sich dann angeschlossen. Also schlussendlich hat man auch nicht mal bei dieser schwammigen Formulierung sich einigen können. China hat unterzeichnet in dieser Abschlusserklärung, die Schweiz auch. Wahrscheinlich habt ihr auch gesehen, Bundesrat Albert Rösti war da in Paris. Er hat angekündigt, dass man so ein Gipfeltreffen nächstes Jahr in der Schweiz machen wolle, 2026 in Genf, das ist der Plan. Und die Tagesschau auf SRF hat Rösti auch befragt, was denn für ihn wichtig sei bezüglich KI. Und er hat geantwortet, die Leute müssen vertrauen und das haben sie, wenn sie wissen, wie kommt ein Algorithmus zustande, auf welcher Datenbasis kommt das zustande, damit sie es auch einschätzen können. Das ist das Zitat. Wir sind gespannt, ob er das erfüllen wird. Und es war spannend, am Mittwoch, nur 1 oder 2 Tage danach, hat Bundesrat Röschis Departement tatsächlich die lange erwartete Auslegeordnung zum Thema KI veröffentlicht. Es war aber nicht nur die Auslegeordnung, das ist wichtig, sondern auch ein Grundsatzentscheid, in welche Richtung denn die Regulierung in der Schweiz gehen sollte. Und da stand also ein bisschen im Raum, wie fest will man dem AI-Act der EU nacheifern oder eben gerade nicht. Und wir werden gleich dazu kommen, was das heißen könnte, was jetzt vorliegt. Der Bundesrat hat eigentlich drei Ziele definiert, die er mit der KI-Regulierung erreichen will, nämlich die Stärkung des Innovationsstandorts Schweiz, die Wahrung des Grundrechtsschutzes inklusive der Wirtschaftsfreiheit und drittens die Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI. Und das alles soll anhand von drei Eckwerten passieren. Die KI-Konvention des Europarats wird ins Schweizer Recht übernommen und in diesem Bereich sollen vor allem staatliche Akteure Verpflichtungen erhalten. Dann sollen Gesetzesanpassungen, wo sie nötig sind, sektorbezogen ausfallen. Also das ist eine deutliche Abgrenzung zum AI-Act, der also ein Gesamtgesetz ist für alle KI-Anwendungen und die Schweiz möchte das je nach Sektor regeln. Und gesamtübergreifende Regulierungen sind beispielsweise nur der Datenschutz, also so einzelne Sachen. Und es sollen neben Gesetzen auch nicht verbindliche Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention erarbeitet werden, beispielsweise Branchenlösungen. Ja, es wird sicher noch Zeit geben und brauchen, um sich mehr Denkraum als diesen 24 Stunden seit der Veröffentlichung damit zu befassen. Persönlich mein erstes Fazit nach dem ersten Blick in diese Unterlagen, das war wie zu erwarten nicht die große Regulierungsoffensive, das ist keine Überraschung. Der Bundesrat und die Schweiz insgesamt ist jeweils sehr zurückhaltend mit der Regulierung von Technologien. Für mich etwas enttäuschend ist, dass zwar die Grundrechte sind erwähnt, das ist gut, aber als explizite Nennung dann schon mal die Wirtschaftsfreiheit hinauszustellen und nicht andere auch wichtige Grundrechte mit dem gleichen quasi auf der gleichen Ebene zu erwähnen, das scheint mir falsch zu sein. Ich hätte mir da eine breitere Auslegung gewünscht. Und was ich auch sehr schade finde, ist der langsame Fahrplan. So wie er angedacht ist, wird kein Gesetz vor 2030 in Kraft treten. Das ist in 5 Jahren. Und bis dahin ja, wird die KI-Welt eine andere sein. Und ich fürchte, es ist nicht gut, bis dahin zu warten, bis man überhaupt regulieren will. Sven, du hast dir auch noch ein paar Sachen angeschaut in dieser Auslegeordnung.
Genau, also die Auslegeordnung, die verlinken wir euch auch. Die ist nur 38 Seiten lang und davon viele Abkürzungsverzeichnisse und Einführungen.
Es ist lesbar.
Es ist lesbar, obwohl es schwierig ist tatsächlich, jetzt relevante Teile herauszufinden. Also ich war zugegebenermaßen auch etwas erstaunt, dass eigentlich so wenig Ansatzpunkte enthalten sind, was jetzt konkret reguliert werden soll. So meine so Erwartungshaltung so aus der, in der Vergangenheit habe ich ja auch erzählt, war eigentlich schon, dass bei den Politikern so Fragen von Demokratie oder Fragen von Deepfake irgendwie eine große Rolle spielen und dass sie da so eine Anlehnung an Artikel 5 verbotene Systeme im AI-Act irgendwie gibt und man sagt, die werden wir bei uns ausschließen. Ist also nicht passiert. Da findet man dann so mit der KI-Konvention, die wird dann halt als Maßstab herangezogen, was jetzt insofern nicht ganz verwundert. Also die Schweiz hat ja federführend an dieser KI-Konvention vom Europarat mitgemacht. Der Leiter der entsprechenden Kommission, der Thomas Schneider, der ist Vizechef vom BARCOM. Der hat also diese Arbeitsgruppe zur KI-Konvention geleitet und natürlich diese Auslegeordnung ist vom BARCOM erarbeitet worden. Insofern kennt er sich da sicherlich gut mit aus.
Du meinst, man spürt seine Handschrift ein bisschen?
Die Deutlichkeit, mit der die KI-Konvention da so herausgehoben wird, ist schon erstaunlich. Und dann schlägt man halt fest bei der KI-Konvention, dass die Schweiz ja in bestimmten Themen, die da in der KI-Konvention auftauchen, ja schon so weit sei und das Schweizer Recht ein ausreichendes Schutzniveau gewährleisten würde, wie zum Beispiel Schutz der demokratischen Prozesse oder Integrität der demokratischen Prozesse oder dem Erfordernis einer öffentlichen Konsultation bei wichtigen Fragen zur KI. Da ist also zu erwarten, das wird sicherlich nicht übernommen werden aus der KI-Konvention oder in Recht umgesetzt werden, sondern es könnte sein, wenn man hier so einen Absatz hat, die Risiko- und Folgenabschätzung für KI-Systeme und treffend und die wirksamen Aufsichtsmechanismen, dass es da so Regulierungen geben wird, oder man Regulierungen überlegt. Ansonsten vom Rechtlichen noch, wenn man sich das anschaut, dann gibt es so die verschiedenen Rechtsgebiete, die da rausgesucht wurden. Beim Urheberrecht sagt man zum Beispiel, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Regulierung geben braucht im Hinblick auf KI-Systeme. Da ist also absehbar, Urheberrecht wird nicht angefasst, auch wenn wir diese Frage Training, Input, Output haben. Im Patentrecht braucht es derzeit aus aktueller Sicht keinen regulatorischen Bedarf, also auch da wird sich nichts ändern. Dann ist auch überlegt worden, es gibt eine EU-Richtlinie zur KI-Haftung, die soll die Beweislast ändern, damit man einfach Ansprüche besser durchsetzen kann. Damit wird sich auch in der Auslegeordnung befasst und dann steht da drin, eine isolierte Einführung dieser Richtlinie soll wohl nicht erfolgen, sondern man will erstmal abwarten, wie sich das in der EU entwickelt. Also auch so die Haftungsfrage wird vermutlich eher weniger reguliert werden. Im Arbeitsrecht, da ist spannend, dass mitgeteilt wird, dass es einen spezifischen arbeitsrechtlichen Gesetzgebungsbedarf in einigen punktuellen Aspekten geben soll. Also da wird vermutlich ein bisschen was passieren. Und im Strafrecht wird wohl nichts passieren, da reicht das Strafrecht aus, um entsprechend ein geeignetes Instrument soll das Strafrecht bieten.
Hast du auch was gefunden, wo etwas passiert?
Also konkret nicht. Also, aber es ist ja nämlich, also meine, es kann, so es, also aus Schweizer Unternehmersicht oder aus Schweizer Wirtschaftssicht ist es natürlich sensationell. Du hast also die EU mit dem AI Act, der wirklich hochgradig, weil ich mich damit befasse gerade auch, wirklich ätzend ist, sowohl im Verständnis als auch dann, wie es in der praktischen Umsetzung sein soll. Insofern ist das natürlich aus Schweizer Sicht hervorragend, weil du hier einen Safe Place hast. Du kannst hier alles machen, du hast hier keine verbotenen Systeme, du kannst hier alles rumexperimentieren, alles auf den Markt schmeißen und einfach mal gucken, was passiert. Wenn man so grundrechtsmäßig unterwegs ist und auch weiß, was diese Systeme eigentlich können und wie die auch manipulieren und wie die so, da haben wir auch drüber schon gesprochen, Wahlen beeinflussen und so weiter und so fort, dann ist sicherlich die Frage, ob da so ein Abwarten von, du hast gesagt, bis 2030 sind ja noch 4 Jahre und die Entwicklung ist ja so schnell, ja, ob das eigentlich ob man das wirklich möchte.
Ich versuche jetzt mal ein bisschen Gegensteuer zu geben. Also ich finde es wirklich ein wichtiger Punkt, dass diese KI-Konvention des Europarates, dass hier das vorwärts geht, auch wenn vieles schon implizit gelöst ist, aber dass man das wirklich angehen will, das wird wahrscheinlich nicht 5 Jahre gehen, Teile davon. Und dort sind ja gewisse Schutzziele definiert, nicht unter diesem Begriff, aber Schutzziele habt ihr vielleicht bei uns schon gehört, das ist etwas, was die digitale Gesellschaft vorantreibt, dass es gewisse Grundwerte ist, Schutz vor Manipulation etc. Also dass man diesen Ansatzpunkt aufnimmt und das so macht, das finde ich gut. Und wir haben bei uns ja auch schon reklamiert, du sagtest, der Ansatz der EU ist sehr stark risikobasiert. Es wird riesige Abschätzungen und Dokumente gegeben, die man im Voraus abgeben muss und einschätzen muss, was passieren könnte. Und da besteht halt schon auch die Gefahr, das können die machen, die großen Firmen, die sich ein PwC leisten können oder Ernst & Young, die ihnen diese 300 Seiten schreiben mit allen Disclaimern, dann unterschreiben. Und dann ist es unterschrieben, gemacht, dann weg und ab dem Moment kann man alles. Also es ist ein bisschen Scheinsicherheit für die Großen und eine riesige Hürde für die Kleinen. Und von dem her passt es ein bisschen in die Politik der Schweiz, die auf ihre KMU-Szene, Start-up-Szene stolz ist, dass man sich von dem ein bisschen distanziert. Was drin vorkommt im Bericht, ist das Prinzip dieser Sandbox-Modelle, dass man hier versucht, relativ dynamisch zusammen mit den Leuten, die diese Modelle entwickeln und nutzen, aber auch mit der Regulierung abschätzen kann, was ist ein funktionierendes Gefüge. Also ja, man startet eher auf der offenen Seite, aber man ist sich bewusst, es braucht auch für diese Modelle maßgeschneiderte, eben sektorielle Regelungen. Also ich finde es gar kein schlechter Mix, dass auf eben einer Europarat-KI-Konvention man Schutzziele definiert. Da hätte ich gerne noch ein paar mehr verankert, die sich nicht nur auf den öffentlichen Sektor beziehen, sondern auch auf den privaten Sektor, aber andererseits eher sektorspezifisch gezielt das regelt. Also aber der Zeitplan, der ist alles andere als ambitioniert.
Ja, und ich finde auch, um dieses Schutzziel, also die Schweiz ist Teil des Europarats, oder wir sind nicht Teil der EU, aber dieses Europarats, das ist mit dir Teil. Und Sven hat es gesagt, wir haben diese Konvention federführend mit ausgearbeitet. Das ist wie klar, dass wir das übernehmen. Aber dass man dann kaum die Instrumente bereitstellt, nämlich eben beispielsweise Folgeabschätzungen, Risikoabschätzungen, dass man das sehr wenig verankert, erscheint mir dann einfach falsch, weil wie will man denn wissen, ob man den Schutzzielen gerecht werden kann, wenn man nicht untersucht, was die Auswirkungen der Systeme sind. Und ich bin auch nicht, also ich finde auch gut, wenn man sektorspezifisch reguliert. Es braucht nicht unbedingt einen AI-Act, der irgendwie KI in einem spezifischen Gesetz abdeckt, aber scheint mir doch sehr überall Richtung Minimallösung zu laufen und nicht Richtung, wir schauen sicher, dass die Gesellschaft, die Demokratie und die Grundrechte der Menschen mit hoher Priorität hier geschützt werden.
Wir wissen ja nicht die Überlegung, die dahinter steht, so bei der Auslegeordnung, die hat ja ein bisschen gedauert, bis die dann, sollte ja Ende letzten Jahres schon kommen, so vielleicht hat sich da auch jetzt politisch nochmal in den letzten Monaten etwas bewegt, so vor den aktuellen globalen Veränderungen, so weiß man nicht, habe keine Informationen vom BaKom. Können wir gerne eine Rückmeldung vom BaKom entgegennehmen.
Also es gab einen Artikel von Reto Vogt, der hat das nachvollzogen, hat auch ein paar Insider-Infos aus der Verwaltung und diese Auslegeordnung war schon seit letztem Herbst fertig. Das Einzige, was ausstand, war quasi der Entscheid des Bundesrates, in welche Richtung man jetzt gehen will, weil die Auslegeordnung ist ja Kraft ihres Namens eine Auslegeordnung und sagt nicht, das machen wir und das nicht, sondern sie sagt, das sind die Möglichkeiten. Und was jetzt noch draufgekommen ist, ist quasi der Entscheid des Bundesrates, in welche Richtung will man gehen. Und diese Auslegeordnung lag offensichtlich ein paar Monate schon vor. Ich weiß nicht, wieso es lange gedauert hat, bis der Grundsatzentscheid kam.
Ja, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, was ich sagen wollte. Ja, passiert halt auch mal im Live-Podcast. Also gut, wir werden sehen, was von der Konvention am Ende des Tages umgesetzt wird. Man kann die... Also du kannst sie halt doch nicht unmittelbar als Bürger durchsetzen, ne? Also müsstest dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wieder gehen, wenn du da eine Verletzung von Rechten geltend machen möchtest. Auch darüber haben wir ja schon lange und oft gesprochen, wie erfolgreich und auch langwährend es ist.
Also eine Konsequenz, da wird es sehr schnell sehr viel geben und das wird mir wahrscheinlich Rahel bestätigen. Die Frühlingssession in den Räten kommt gleich, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Vorstoß, Fragestunden, Interpellation und so weiter kommen. Ich möchte nicht behaupten, dass da meine Partei Zurückhaltung üben wird, aber das wird dann sicher auch wieder bei uns, mindestens in den Kurznachrichten, landen und da werden wir dann auch mal ein bisschen eine Abschätzung sehen, welche Parteien mehr Let It Go haben wollen oder eine stärkere Anlehnung an AI-Act und den Marktzugang ja nicht zu verlieren. Das war auch noch ein Kapitel, der Bundesrat einiges dazu geschrieben hat, dass er sich bewusst ist, dass die Schweizer Wirtschaft darauf angewiesen ist, den Marktzugang zur EU zu haben. Und je weniger sich an den EU-Act anlehnt, desto schwieriger wird es sein, diese per se zu erhalten oder komplizierter dann für Einzelprodukte, was dann auch wieder ein Handelshemmnis ist. Also das habe ich noch stark rausgelesen, da sehe ich noch große Fragezeichen, wie hier der Spagat gemacht wird, wie viel Abweichung von Europa man sich als Schweiz erlauben kann. Das wird dann auch noch ein schwieriges Thema sein. Vielleicht ist das der Grund, warum er die Wirtschaftsfreiheit explizit erwähnt hat. Aber ja, es ist schade, dass er die mehr personenbezogenen, bevölkerungsbezogenen Rechte nicht ein bisschen stärker gewichtet hat. Das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht.
Gut, die digitale Gesellschaft wird sich sicher auch noch vertieft damit befassen, mit dieser Auslegeordnung, mit all den Bestrebungen, die der Bund da anstrebt und in den Gefäßen der digitalen Gesellschaft auch sicher Diskussionsforen dazu bieten. Wir haben noch nicht fertig, kann man glaube ich sagen.
Ebenfalls noch nicht fertig ist Srema mit der EU-Kommission, um eine Überleitung damit zu machen.
Elegant.
Der Schweizer Anbieter Srema, bekannt für seinen Messenger-Dienst, hat zusammen mit anderen europäischen Unternehmen, Verbraucherverbänden einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, und zwar an die liebe Präsidentin Frau von der Leyen und entsprechende Vizepräsidenten, da mit unterschrieben haben, diesen offenen Brief, den ihr dann auch bei Srema, deshalb offener Brief, findet und nachlesen könnt, zum Beispiel Proton, aber auch so Unternehmen, die mir jetzt nicht bekannt waren, wie Schibsted oder Vivaldi, European Startup Network, also da bunt gemischt aus verschiedenen auch EU-Mitgliedstaaten. Und Srima und die anderen Unternehmen monieren die lasche Praxis zur Umsetzung des Digital Market Acts, kurz DMA, gegenüber den großen Gatekeepern. Was ist der DMA? Damit soll sichergestellt werden, dass die großen Gatekeeper, also diese großen Big-Tech-Unternehmen, nicht ihre Marktmacht missbrauchen, also dem Wettbewerbs- und Kartellrecht dienen, aber auch dem Verbraucherschutz und dem Schutz der Privatsphäre. Zu den Gatekeepern zählen Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft. Und die hatten bis zum 6. März 2024 Zeit, die entsprechenden Regularien des Digital Markets Acts einzuhalten und zum Beispiel Zugang zu ihren Services zu gewähren. Ganz praktisches Beispiel, was viele mitbekommen haben. Apple muss aufgrund des Digital Markets Acts seinen App Store öffnen, sodass man da alternative Dienste installieren kann. Oder es ist ebenfalls möglich bei einem dieser großen Anbieter, also Meta zum Beispiel, Facebook oder Instagram, dass da eine Datenübertragung von deinen Daten, die du da hattest, muss gewährleistet werden, dass du die zu einem anderen Anbieter mitnehmen kannst. So also die Idee des Gesetzgebers. Und Srima sagt jetzt, dass es was Schönes, dass die EU sich entschlossen hat, mit dem DMA gegen die Gatekeeper vorzugehen. Aber diese würden das Gesetz aktiv umgehen und Scheinkonformitätsstrategien anwenden. Und ein Beispiel ist hier sicherlich wie Apple auf den iPhones umgesetzt hat, dass man einen alternativen App Store installieren kann. Apple hat da nämlich sehr hohe Hürden aufgebaut. Die Unternehmen, auch KMUs, müssen eine Bürgschaft bringen, wenn sie dann einen alternativen App Store anbieten wollen. Und die müssen dann alle Apps, die in diesem alternativen App Store sind, müssen dann vorher einen festgelegten Notifizierungsprozess durchlaufen. Apple verdient daran natürlich auch entsprechend, also lässt sich da auch entsprechend bezahlen. Also die haben die Hürden schon, erhebliche Anforderungen schon aufgebaut. Und Srima fordert jetzt von der EU-Kommission unverzügliches und entschlossenes Handeln. Und da laufen nämlich gerade aktuell bei der EU-Kommission Verfahren oder Untersuchungen gegen Apple, Meta und Alphabet wegen Nichteinhaltung des DMAs. Das ist aber Srima zu wenig. Die sagen halt, ihr müsst da mehr machen. Wenn ihr so ein Gesetz herausbringt, dann müsst ihr da ebenfalls die Rechtsdurchsetzung auch forcieren. Und tatsächlich scheint es so bei der Recherche, dass da die EU-Kommission die eingeleiteten Untersuchungen jedenfalls nicht mit der Vehemenz durchführt, wie man es vielleicht auch erwarten würde oder wie vielleicht auch so die Idee des Gesetzgebers beim DMA war. Netzpolitik.org und Reuters berichten, dass die Untersuchungen derzeit stocken würden und zurzeit auch nicht über mögliche Strafzahlungen entschieden wird. Ein Sprecher der EU-Kommission hat das gegenüber Netzpolitik.org zurückgewiesen und hat natürlich darauf verwiesen, dass diese Fälle alle sehr viel technische Arbeit beinhalten und auch sehr komplex seien. Und der EU-Parlamentarier Christdemokrat Andreas Schwab sagte, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit und deshalb würde es etwas dauern. So, ich frage mich da natürlich so ein bisschen, ja, war das möglicherweise beim Gesetzgebungsverfahren nicht absehbar, dass wenn man sich mit den großen Gatekeepern anlegt, dass es komplex und technisch aufwendig sein kann? Oder hat da vielleicht jemand von den Gesetzgebern ernsthaft gedacht, wenn man jetzt so eine europäische Regulierung macht, dann wären die Kuschen und auch jetzt so eine politische Komponente, die hier eine Rolle spielen könnte, warum das jetzt so mühsam alles offenbar passiert. Kurz vor der Amtseinführung von Trump haben sich nämlich die Tech-Giganten bei Trump über die EU-Regulierung gegen sich beschwert und haben also bei dem, bevor er inauguriert wurde, sich beschwert, dass die EU spezifisch gegen sie vorgeht. Und das könnte nach meiner Einschätzung durchaus eine Rolle spielen, warum die EU-Kommission da jetzt ein bisschen die Handbremse angezogen hat. Wir haben es ja diskutiert, ob beim letzten Mal, wenn man da die Trump-America-First-Politik sieht, dann sieht man, dass der völlig schmerzfrei ist, was Gegenreaktionen betrifft. Und natürlich auch zu befürchten ist, dass wenn man sich da als EU mit den großen Tech-Giganten anlegt, dass dann die EU oder dass dann Gegenmaßnahmen kommt. Thema zeigt einmal mehr, nach meiner Auffassung oder so, die EU ist eigentlich ziemlich machtlos, was so die Rechtsdurchsetzung gegen diese Big Tech, globalen Big Tech-Unternehmen betrifft. Die KMUs, Kleinunternehmer, die halten sich zwangsweise an diese Regulierung. Es gibt keine Marktentwicklung in Europa, was auch nur ansatzweise in dieser großen Liga mitspielen kann. Und natürlich Big Tech unternimmt alles, um die EU-Regulierung hier nicht umzusetzen oder es mit Bewerbern zu erschweren. Mit anderen Worten ist der Gesetzgeber vielleicht, die Frage an euch, ihr seid ja auch selber politisch aktiv oder wart politisch aktiv, ist der Gesetzgeber hier als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet?
Schwierige Aussage. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich die EU wirklich nie überlegen müssen, wie hart sie Gegenmaßnahmen erstellt. Einfach der Fakt, dass sie mit dem Single Market so ziemlich den größten Markt auf der Welt haben, mit sehr wohlhabender Bevölkerung, hat ihnen ein Leverage gegeben, dass sich viele trotzdem an EU-Richtlinien gehalten haben, schlicht und einfach deswegen. Und ja, jetzt mit der Weltpolitik im Allgemeinen, sei das jetzt China, Russen, aber auch speziell mit Amerika, mit Trump, Trump möchte unberechenbar sein. Also, dass so einen Vertrag abschließt und der dann Jahrzehnte gültig ist, das interessiert ihn nicht. Man sieht es jetzt mit dem Handelsstreit, den auch mit Kanada und Mexiko wieder vom Zaun gebrochen hat. Der letzte Vertrag mit diesen beiden Nachbarländern hat er ausgearbeitet und er als einer der besten Handelsverträge dieser Welt bezeichnet. Und die nächste Runde findet er wieder, was ist das für Katastrophe? Wir werden benachteiligt, wir müssen mit harten Maßnahmen regieren. Also, Das ist im Moment der Stand, den Amerika hat. Viele Branchen merken unterdessen, dass sie mit diesen Unsicherheiten nicht alle gleich gut umgehen können. Also alle, die wirklich investieren müssen oder auch auf den Handel von Gütern angewiesen sind, die haben eigentlich lieber stabile Verhältnisse, auch wenn sie nicht optimal sind, als irgendein Hin und Her, das ab und zu optimal ist, aber dann ein halbes Jahr später wieder völlig das Gegenteil ist. Ich glaube, die EU muss ein bisschen lernen, das Schwert zu ziehen. Also andere Länder haben es schon gemacht. Wir haben auch schon darüber berichtet. Brasilien hat mal X den Strom abgestellt, bis es dann irgendwie zu einem Vergleich kam. Also Brasilien nehme ich jetzt nicht gerade als Weltmacht dar, aber die haben einfach mal gesagt, egal, jetzt spielen wir das mal durch. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass unsere Leute eine neue Social Media suchen müssen? Also ja, irgendwann musst du einfach mal nicht mehr Angst vor deinem eigenen Schatten haben.
Ja, ich glaube auch, machtlos ist eigentlich der falsche Begriff. Ich finde, es gäbe diese Macht, es gibt dieses Schwert, so wie du es genannt hast, jetzt, Jörg. Aber es braucht natürlich ein bisschen Chuzpe, es zu ziehen, wenn man weiß, dass die Konsequenzen viele Konsumentinnen und Konsumenten und damit auch Wählerinnen und Wähler in den eigenen Ländern betreffen könnte. Aber mit dem DMA, mit dem DSA hätte die EU eigentlich die nötigen Gesetze, um ziemlich vieles durchzusetzen, wenn sie denn wollte. Aber eben, es braucht halt Rückgrat, das zu machen. Wenn man weiß, dass Drohungen da sind, das passiert ja inzwischen auch so, dass man in anderen Sektoren quasi droht. Also es gab vor der Inauguration ja die Drohung, dass wenn man die Tech-Konzerne reguliert, dass dann die USA weniger Geld an die NATO zahlen. Also da werden auch Sachen ja wie zusammengebracht, wo das dann dieses Drohen etwas noch krasser macht und das wirklich noch mehr Rückgrat brauchen würde, um diese Macht, die man eigentlich hat, auch auszuspielen. Und man muss schon sehen, der europäische Markt ist eigentlich ein extrem attraktiver Markt, weil sehr viele kaufkräftige Leute halt sich auf diesen Social-Media-Plattformen herumtreiben. Also so, ich glaube, die EU hätte schon immer noch ganz viel Macht, aber...
Aber ja, du sprichst das richtig an. Also so in der Schweiz, aber auch im europäischen Kontext gilt das Prinzip Einheit der Materie. Also man verhandelt über einen Bereich und dort wird alles Pro und Contra und die Gegenmaßnahmen vereinbart und im amerikanischen System ist das völlig nicht der Fall. Man merkt es auch bei ihnen in der Gesetzgebung. Also ihre Gesetze können ein komplettes Mischmasch aus Aktionen und Subventionen und Unterstützung sein aus den verschiedensten Bereichen, wo man hier bei in der Schweiz völlig sagen würde, hey, sorry, das passt nicht zusammen, da müssen wir drei verschiedene Gesetze dazu machen. Sie machen eines quer durch. Und das merkt man jetzt auch in ihrer internationalen Politik. Da ist von beiden her zu Trump ein riesen Strategiewechsel vollzogen worden.
Bringt mich nochmal zum Start unseres heutigen Podcasts, nämlich den Rückmeldungen und dem Marco, der halt genau das Thema ja auch, also auch in seiner Rückmeldung thematisiert, ob denn davon auszugehen ist, dass aufgrund der Drohung von Trump mit der Keule der Zölle, die EU erpressbar wird und auf die Umsetzung des Digital Service Acts verzichtet oder dann jetzt wie hier möglicherweise auch nicht tätig wird und wie wir das sehen. Also meine Einschätzung ist, dass die EU hier schon vorsichtig agieren wird, was die großen Player betrifft und sich nicht trauen wird, ohne Not sich da mit Trump anzulegen, weil sie erstens darauf nicht vorbereitet sind, wie sie damit umgehen sollen. Also da muss man da mal so wie die mexikanische Präsidentin auch ein bisschen cool sein, obwohl sie am Ende des Tages auch relativ schnell eingeknickt ist und da Soldaten an die Grenze schickt. Ich weiß nicht, wenn Trump sagt, solange ihr bei Durchsetzung des Digital Market Acts, Digital Service Acts gegen meine Unternehmen, besteuern wir eure Unternehmen. So könnte, ich habe da schon ein bisschen Sorge, dass Trump da, also dass die EU hier einfach ein Stück weit auch kuscht und einfach das Risiko derzeit nicht eingeht.
Also sie muss definitiv das auch mal ausprobieren und auch mal eine Narbe kassieren und da dazu stehen. Ich glaube, wenn sie es nicht macht, dann wird Trump die Schwelle einfach jedes Mal noch eins höher legen. Und was man auch merkt, jetzt sagen Mexiko, du sagst, sie schickt jetzt Truppen an die Grenze. Vieles davon sind auch in dem Sinn reine zeremonielle Lösungen oder so Scheinsiege. Aber er interessiert sich für das Bild gegen außen, dass er dann beim nächsten Schritt wieder in die Waagschale werfen kann. Wie viel davon Symbolpolitik ist und hintendurch völlig wertlos umgangen werden kann, das ist für ihn zweite Priorität. Da sind andere Politiker haben ganz andere Prioritäten. Aber wenn du dich nicht gegen Trump nicht wehrst, dann wird er einfach nochmals einen Schritt gehen, nochmals einen Schritt. Also ich würde mich auf ein bisschen mehr Kampfeswillen der EU und auch der Schweiz freuen.
Ja, und ich finde es auch wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es quasi die Rückkehr zum Beginn dieses Kapitels, also wieso macht die EU das? Ist ja nicht lachbuchlach, also wir machen das nicht, um diese großen Gatekeeper einfach mal ein bisschen zu pieksen, sondern es geht darum, dass man gleich lange Spieße auf den Märkten schafft, dass auch Player wie Threema, ich glaube, das schätzen wir alle als Firma, als Anbieter von Messenger-Apps, dass die auch eine Chance haben, faire Marktbedingungen zu haben, und das scheint mir auch etwas Ureuropäisches zu sein, dass man das auch bewahren möchte, und von daher geht es nicht nur darum, hier Trump ein bisschen das Wasser zu reichen, sondern auch wirklich europäische Freiheiten zu schützen. Das scheint mir wichtig und ist auch wichtig für die Glaubwürdigkeit der EU, dass sie das verteidigt.
Dann kommen wir zum dritten Thema. Wir gehen zurück in die Schweiz, in die Gesundheitspolitik, die mir sehr wichtig ist. Ist eines meiner Kernthemen. Unter anderem war ich als Opfiker Stadtrat auch 12 Jahre im Verwaltungsrat des Spital Bülachs. Und um Spitaler geht es. Oder besser gesagt, um sogenannte KISS, Klinikinformationssysteme. Das ist der Überbegriff für eine Softwareklasse, die dazu dient, ein Spital zu organisieren. Also, dass man also weiß, welche Patienten da sind, welche Behandlungen sie brauchen, wo sie untergebracht sind, wann die Operationssäle benutzt werden, von welchem Team, wie viel Zeit es braucht, auch für die Reinigung. Also, es ist ein riesiges, komplexes System, weil ein Spital kennzeichnet sich ja dadurch, dass dort extrem viele Fachrichtungen zusammenkommen, eben von Operation über Physiotherapie, über Ernährung, Hotellerie, alles. Und entsprechend muss das ineinander greifen. Das ist, sage ich jetzt mal, bei einem Spezialisten in einer Praxis ein bisschen anders. Das ist ein eher eng begrenztes Gebiet. Da kann man das sehr klar definieren. Ein Spital ist, wenn man ihn nicht sauber organisiert, wäre es Chaos pur. Entsprechend braucht es Informationslösungen, und das sind eben diese genannten KISS-Systeme. Es gibt davon mehrere, und drei sind ein bisschen die Größe, und die wurden jetzt ein bisschen unter die Lupe genommen, und zwar vom NTC, vom Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe diese Organisation, oder besser gesagt diesen Verein, bisher nicht auf dem Radar gehabt, war mir gar nicht bewusst, dass es ihn gibt. Es ist ein Verein mit Sitz in Zug, er wurde auch vom Kanton Zug, glaube ich, ein bisschen eine Anschubfinanzierung bekommen. Er ist unabhängig und verpflichtet sich der Neutralität. Es geht um die Thema Cybersicherheit und Cybersicherheitsprüfungen. Und einerseits nimmt er Aufträge von gewissen Branchen entgegen, also vor allem von kritischen Infrastrukturen, Behörden etc., die ihre Systeme geprüft haben wollen. Und andererseits nimmt er gewisse Themen auch aus Eigeninteresse. Da fehlt jetzt genau diese Awareness zum Thema Cybersicherheit noch zu stark, nimmt er sich auch gewissen Branchen an. Und jetzt hat er auf eigene Initiative hin eben das Thema Klinikinformationssysteme bearbeitet in der Schweiz. Er hat die drei größten KISS-Systeme genommen. Das ist zum einen KISIM, das ist ein Schweizer Produkt von Systec, also das ja auch von vielen Regionalspitälern benutzt wird. Es ist Ines KISS von Ines, das ist ein deutsches Produkt, die aber einen sehr großen Kundenstamm in der Schweiz haben. Und Epic, das ist ein amerikanisches System, das in Amerika ziemliche Marktdominanz hat und auch weltweit sehr stark verbreitet ist und ja, man könnte schon fast sagen, teilweise ein potenzieller Monopolist in dieser ganzen Systematik ist. Wie gesagt, es sind sehr komplexe Systeme, das hat man nicht irgendwie in einem halben Jahr programmiert, getestet und ausgerollt, da steckt tatsächlich extrem viel Arbeit dahinter. Sowohl die Hersteller wurden informiert, dass das NTC eben jetzt hier Tests gemacht hat und auch die Betreiber, also auch die Spitäler. Die Hersteller, die wurden nur informiert, haben aber nichts dazu beigetragen in dem Sinn. Die Spitäler haben in dem Sinn in der Organisation mitgeholfen. Es musste ja vor Ort bei ihnen getestet werden. Und das eine oder andere Spital hat sich sogar ein bisschen an den Kosten beteiligt. Man hat rund 40 Schwachstellen gefunden, die sind in einem summarischen Bericht so aufgeschrieben, so dargelegt und verschieden Schweregrad und drei sogar der höchsten Stufe. Den summarischen Bericht, der ist öffentlich einsehbar, den haben wir euch in den Shownotes hinterlegt. Es ist aber nicht der detaillierte Bericht freigeschaltet, der wurde vor allem den Betreibern und den Herstellern zur Verfügung gestellt, damit die vor allem jetzt anfangen können, diese Probleme abzuarbeiten. Der CISTEC mit ihrem KISIM haben auch geantwortet, dass sie die schwerwiegende Lücke bereits geschlossen haben und die anderen haben so mal höflich gedankt, dass sie darauf aufmerksam gemacht wurden. Also der Bericht hat sicher schon mal etwas ausgelöst, dass die ein bisschen daran arbeiten, aber das Problem ist, und das hat der Bericht auch aufgezeigt, die Branche ist im Vergleich zu anderen Branchen, die Cybersecurity brauchen, Jahre im Rückstand. Es wurden Fehler entdeckt, die Leute, die Cybersicherheit ein bisschen auskennen, also würde ich sagen, das sind Anfängerfehler, da muss man gar nicht groß nachschauen, da ein Problem, da eine Lücke etc., weil einfach die Architektur gewisser Systeme einfach veraltet ist, den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Es wurden fehlende und inkonsistente Umsetzungen bei der Verschlüsselung entdeckt. Die Einbindung von externen Systemen, das kann zum Beispiel von Nebenpraxis, also Spezialärzten etc. sein, auch von anderen. Auch dort gibt es andere Vektoren. Und was ich sehr speziell gefunden habe, auch die Trennung von Tests und Produktionsumgebung war unvollständig. Und das ist jetzt für mich irgendwie so, ich bin alles andere als ein Cyber-Security-Experte. Aber wenn ich Software entwickle, dann unterscheide ich sehr genau mein Entwicklersystem, das eigentlich nur ich betreibe, dann das Test, wo ich mit Leuten, die das dann nutzen werden, sage, hey, probiert das aus, ist das das, was ihr haben wollt? Und dann das produktive System und die sollten eigentlich möglichst nicht miteinander in Kontakt kommen und das sind dann halt schon schwere Fehler, wenn das nicht sauber gemacht wurde. Man muss sagen, das Fraunhofer-Institut in Deutschland hat man einen ähnlichen Test gemacht. Sie haben die Ergebnisse nicht veröffentlicht, aber auch nur sehr summarisch. Es ist kein Schweizer Problem. Es ist, glaube ich, wirklich ein Branchenproblem, dass die Gesundheitsbranche noch immer zu wenig sich bewusst ist, dass sie unterdessen voll den Cyberrisiken ausgesetzt sind. Man hat früher, ja, war man nicht im Internet, man hat einfach seine geschlossenen Systeme und dann war Security eine Frage, ob jemand den Zugriff in den Raum hat. Also wenn der Raum abgeschlossen war, dann war er geschützt. Aber heute mit überall WLAN-Zugriff und LAN-Leitungen ist halt die physische Tür ist nicht mehr der entscheidende Security-Faktor. Und da merkt man einfach, diese Branche ist hier noch stark im Rückstand. Sie haben dann auch eine Reihe von Empfehlungen gemacht. Hier für Leute, die sich auskennen, nichts wirklich Überraschendes. Man soll bei der Beschaffung die Security schon berücksichtigen. Man soll Leitfäden und Checklisten dazu benutzen, die es gibt. Man soll regelmäßig Penetration-Tests machen, Big Bounty-Programme, automatisierte Scans. Und das finde ich noch spannend, das ist mir nämlich auch nicht so bewusst, man kann auf der Webseite eine sogenannte security.txt-Datei hinterlassen. die ethischen Hackern, also Leute, die aus ethisch positiven Gründen versuchen, ein System zu knacken, um nach den Leuten zu erklären, hey, das sind eure Fehler, also die gehen nicht klauen und erpressen, sie wollen zeigen, hey, da habt ihr ein offenes Hintertürchen, dass die dort diese Informationen hinterlegen können, auf welche Weise auch immer, ohne dass sie sich outen müssen und unter Umständen sogar dann wieder strafrechtlich verfolgt werden. Weil, ja, es gibt diese ethischen Hacker und die machen tatsächlich einen wichtigen Job, aber die sind immer im Graubereich und über das haben wir hier im Netzpostcast auch schon ein- oder zweimal gesprochen. Dann weitere Empfehlung, regelmäßige Updates, Trennung von Produktion und Testumgebung, Trennung des Gästenetzwerks und des Patientennetzwerks und dann auch wichtig, Bündelung der Kräfte in der Branche, Anstellen von Cybersecurity-Spezialisten, Zusammenarbeit mit dem BACS, also dem Bundesamt für Cybersecurity. Und dann noch der letzte Punkt, den möchte ich noch explizit erwähnen. Die Hersteller haben teilweise auch gewisse Lücken entdeckt oder gewisse Tests gemacht, aber haben im Vorhinein immer sogenannte Geheimhaltungserklärungen verlangt. Das heißt, wenn der Hersteller jetzt irgendwie dir gegenüber als Kunden sagt, hey, da habe ich eine Lücke, die werde ich schließen oder wie auch immer oder was auch immer, darfst du als Kunde nicht mit anderen Kunden aus anderen Spitälern, die das gleiche System haben, darüber reden. Also der Hersteller versucht sogar die Kunden, die eigenen Kunden voneinander zu separieren, damit ja sein Ruf als Security-Anbieter oder als Technologieanbieter nicht Schaden nehmen könnte. Also ein völliger Closed-Source-Ansatz. Und ich glaube, ja, die Community ist langsam auf dem Weg, dass auch bei Security Open-Source eine gute Strategie ist. Ich weiß nicht, habt ihr auch in den Medien von euch erfahren, was geht euch so durch den Magen, wenn ihr hört, dass Spitäler mit eigentlich schlechter Software unterwegs ist?
Ja, es ist natürlich eine mega heikle Branche. Also es sind alles besonders schützenswerte Personendaten, also die höchste Schutzkategorie von Daten. Das sind alles, es betrifft uns wirklich alle. Alle von uns waren mit 99,9% irgendwann mal im Leben im Spital und sei es bei der Geburt. Also das sind unglaublich viele Daten und das ist natürlich ein heikler Bereich, wenn man sieht, dass die Cybersecurity da nicht so hoch gewichtet wird. Und als du jetzt diese Empfehlungen runtergelesen hast, Jörg, habe ich mir schon gedacht, das sind ja alles, wie du selbst gesagt hast, das ist keine neue Erkenntnis, was man eigentlich tun müsste. Und ich frage mich, und vielleicht auch mit deiner Erfahrung in der Spitalleitung, was es bräuchte, damit auch in den Spitälern endlich die nötige Priorität für diese eigentlich standardmäßigen Maßnahmen da wäre.
Also vieles ist natürlich, dass viele in den Führungsgremien aus der Medizin kommen oder dann vielleicht noch aus dem Management. Und aus dem Bereich Technik, Cyber, Informatik ist in der Regel wenig Leute mit Fachwissen dort. Und auch, ich sage jetzt auch die erweiterte Geschäftsleitung, was auch immer ist, dort ist im Moment der Fokus natürlich auf die Medizin, auf den Fachkräftemangel, auf die Pflege, wo auch großer Handlungsbedarf ist. Dann wissen wir, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz ist die Finanzierung der Spitäler nicht so sauber geregelt, dass die wirklich ein bisschen Reserve haben, um sich auf aus ihrer Sicht Nebenthemen auch mal fokussieren zu können. Also als ich in den VW gekommen bin, habe ich ein bisschen genörgelt und gesagt, hey, ich hätte jetzt gerne mal so einen Penetration-Test und ein paar so Standard-Prüfverfahren. Sie haben dann irgendwie mir das mal zugestanden. Ich weiß nicht so sehr, ob sie wirklich es wollten oder fanden. Ja, der Jörg, er ist ja ein bisschen nerd, geben wir ihm das mal. Als dann die Liste rausgekommen ist, war sie lang, mit sehr vielen, sehr kleinen Fehlern, aber auch mittleren und größeren. Und dann plötzlich war das nie mehr ein Thema, sondern also ein Thema, dass das unwichtig wäre. Dann war das wirklich auf der regelmäßigen Agenda. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, dass KISIM, das ist eben das System, das bei uns im Einsatz ist, das war jetzt bei mir nicht so explizit auf dem Radar, dass man das, also diese eine Software in sich nochmals genauer anschaut. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie sehr wir das durchleuchtet haben. Ich vermute, wenn NTC jetzt das hier erst rausgefunden hat, war das wahrscheinlich nicht im Fokus. Hier hat man wahrscheinlich dem Hersteller vertraut, dass der das sauber machen wird. Aber es gibt natürlich auch sonst extrem viele Abläufe im Spital, wie Informationen von einer Pflegekraft auf den Fachärztin wechselt, wie technische Geräte eingebunden sind. Also es ist wirklich ein sehr extrem komplexer Betrieb, so ein Spital. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. und eine große Hochachtung vor denen, die diesen Betrieb am Laufen erhalten.
Aber da ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, ne? Also weil du hast, also betrifft ja eigentlich nicht nur Spitäler, dieses Thema, sondern könntest höchstwahrscheinlich in jede Branche reingehen und NTC könnte in jeder Branche so eine entsprechenden Tests machen und die würden wahrscheinlich alle ähnlich ausfallen. Und natürlich, Jörg hat es ja gesagt, das ist auch mein Erfahrungswert, wenn du halt im Verwaltungsrat sitzt oder in irgendeinem Aufsichtsgremium, da kümmerst du dich natürlich zuvorderst um die Sachen, die draußen bei dir an der Tür dran stehen. Und da steht halt zuvorderst Krankenhaus und Menschen helfen oder Menschen auf die Welt bringen, wie auch immer. Und wenn du dann sagst, da gibt es jetzt mittlerweile ein paar Themen, die wichtig sind, Cybersicherheit zum Beispiel, dann gucken dich alle mit großen Augen an, so, ne, und sagen, ja, ist schon ein wichtiges Thema, aber erstmal müssen wir irgendwie Menschen gesund machen oder wie auch immer. Ich glaube, dass da die, also gar nicht, überhaupt nicht als Vorwurf oder so, weil ich selber bin ja auch so, ich kümmere mich auch bloß um Sachen, die mich irgendwie interessieren, dass halt in den Aufsichtsgremien da eigentlich viel Wissen nicht vorhanden ist, auch so viel Wissen nicht, wie bestimmte Dinge funktionieren, also wie die auch technisch, nicht im Einzelheiten, aber wie die technisch rudimentär funktionieren, welche Möglichkeiten es da gibt und dass man halt zum Beispiel, muss man ja wissen, dass man halt über ein Gästenetzwerk, wenn man kein Gästenetzwerk hat, sondern ein Netzwerk für alles benutzt, so kluge Menschen wie Jörg relativ problemlos höchstwahrscheinlich da Möglichkeiten finden, auf Daten zuzugreifen. So.
Ja, wäre dann nicht die Antwort auch ein bisschen, dass wenn es das als Gesellschaft genug wichtig ist, dass wir finden, diese Daten und die Privatsphäre der Menschen dahinter, die soll geschützt sein, dann könnte man ja auch sagen, dass gerade bei öffentlichen Betrieben wie den Spitälern man auch ganz konkret sagt, es gibt im Verwaltungsrat eine Verantwortung für Cybersecurity, so wie es heute auch bei Finanzen der Fall ist und so weiter. Und dann wäre das Leitungsgremium auch dazu verpflichtet, sich die Kompetenz aufzubauen oder sie einzukaufen und dem auch gerecht zu werden.
Also ja, die Politik könnte hier auch Forderungen stellen. Viele Spitäler sind ja sogenannten Spitallisten, damit ihre Leistungen sauber finanziert werden, weil die wenigsten Patienten zahlen ja alles aus der eigenen Tasche, sondern über Krankenkasse. Also die Kantone wären das primär in der Schweiz, könnten hier Anforderungen stellen oder auch, dass solche Penetration-Tests im jährlichen Programm drin sind. Und aber jetzt mal ein bisschen kreativ gedacht, ich gehe davon aus, es hat den einen oder anderen Nerd und Experten bei uns bei den Zuhörern hier im Netzpodcast. Bewerbt euch mal für so einen Verwaltungsrat. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute dort fehlen, wahrscheinlich bewerben sich auch zu wenig Leute mit IT-Kenntnissen in solchen Exekutivgremien und es wäre wichtig, weil Finanzler und Juristen, die wissen sich, dass sie sich für Verwaltungsratssitze bewerben können, sollen, müssen und auch Chancen haben. Aber ITler, ist das in der Branche schon durch? Also habt den Mut und schaut mal nach Inseraten für einen Verwaltungsrat. Es muss ja nicht gleich der Inselspital Bern sein, der zigtausend Angestellte hat. Es kann ja auch mal eine kleinere AG sein, wo ihr euch bewerbt. Das wäre spannend, wenn ihr euch da ein bisschen einen Platz erobert. Noch ganz kurz, damit wir noch mit einer zweiten schlechten Nachricht enden können zum Thema Gesundheit. Thema Krebs ist ja sehr wichtig, eine der schlimmsten Krankheiten, die die Menschheit seit Jahrhunderten geißelt und immer noch schwer ist zu bekämpfen. Und vor allem auch, weil es eine Krankheit ist, die über einen sehr langen Zeitraum braucht, bis man wirklich Diagnosen machen kann oder es passiert. Und darum geht es sogenannte Krebsregister, um die Forschung zu fördern. Die ist Sache der Kantone, das heißt Spitäler und Ärzte melden da Krebsfälle und den Krankheitsverlauf. Und 2016 hatte die Schweiz die Idee, das national zu machen. Seit 2020 ist das Krebsregister Pflicht. Und der Bund hat da auch voll enthusiastisch die Führungsrolle übernommen, um hier einen vereinheitlichten Datensatz hinzubekommen. Ich rede im Konjunktiv. Man hat das Projekt beerdigt, jetzt rund nach 16 Millionen Franken Ausgaben. Warum? Die meisten Meldungen erfolgen als PDF und Excel-Dateien. Jeder so, wie er es gerade findet, komplett unkoordiniert, wenig bis gar keine Standards. Und ja, der Bund hat wieder mal zu wenig Durchsetzungskraft. Kurzum, das Projekt ist nicht zum Fliegen gekommen. Also auch hier, es fehlen Standards, es fehlt ein EPD, ein elektronisches Patientendossier, das diesen Namen verdient. Es ist tragisch.
Tja, und dann nehmen wir das leider zur Kenntnis und kommen zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Und da sind wir wieder mal relativ KI-lastig, weil ja extrem viel passiert in dieser Welt. Wir haben gelesen auf heise.de, dass ein Gericht in den USA in einem eher wenig bekannten Fall mit keinen großen Firmen, die beteiligt waren, aber doch, es ging darum, dass ein KI-Sprachmodell Texte aus dem Internet abgesogen hat und sie verwendet hat, ohne nach Erlaubnis zu fragen. Und das Gericht hat gesagt, das geht nicht. Wir werden sehen, ob das eine Breitenwirkung hat, ob das eine Leitlinie für die Zukunft ist und ob da diese KI-Sprachmodelle sich bald wirklich, wirklich warm anziehen müssen.
Wie gesagt, wir bleiben bei KI und wechseln nach Italien. Italien ist vorgeprescht und hat den Zugang zu DeepSeek, also dem chinesischen Modell, dem neuen, das ja so Schlagzeilen macht, gesperrt, weil sie die Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger schützen möchten.
Und auch bei mir, wir bleiben in Europa und mit KI. Europa möchte ein eigenes Open Euro Large Language Model als Zusammenschluss von europäischen Forschungslabors, Startups und Supercomputing-Einrichtungen erstellen oder erarbeiten, und wir werden euch dann wahrscheinlich im Jahre 2037 über die Fertigstellung hier im Podcast berichten können. Vielleicht geht es ja auch schneller, man weiß es nicht genau. Mit KI müsste ja alles schneller gehen. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Am 28. Februar und 1. März findet in Winterthur der Winterkongress statt. Die Keynote ist von Eva Wolfangel und es gibt diverse spannende Themen, die ihr euch dort zu Gemüte ziehen könnt. Wir vom Podcast sind auch dabei, und zwar am Samstagabend machen wir 42 das Quiz für Nerds und es gibt auch etwas zu gewinnen. Kommt also vorbei, wir freuen uns auf euren Besuch. Tickets könnt ihr erwerben für 40 Euro oder wer besonders schlau ist, der kann für 75 Euro im Jahr Mitglied werden und kann dann auf dem Winterkongress gleich teilnehmen.
Schweizer Frau,
jetzt müssen wir, ach verdammte Axt. Lassen wir es drin oder machen wir nochmal neu?
Drin lassen.
Den lassen wir drin.
Ach, okay, kostet wieder, verdammt. Und ein weiterer Hinweis, wo ich nichts über Euro oder Franken sagen muss, und zwar der Smittag, wollen wir euch darauf hinweisen, dass die digitale Gesellschaft in verschiedenen Städten ein Mittagessen, einen Smittag anbietet. Und zwar könnt ihr euch mit Gleichgesinnten treffen, lunchen und euch austauschen. Die Termine findet ihr auf unserer Webseite. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Wir danken euch für das Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sehen euch dann auf dem Winterkongress. Tschüss und bis bald.